Würdest du sagen, das iranische Regime hat Angst vor der Protestbewegung?
Klar, die haben Angst vor den Protesten, aber was viel wichtiger ist, ist, dass das islamische Regierung, also die Regierung im Iran, versucht, mit allen Mitteln aus dem Leid von Menschen Geld zu verdienen.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein.
Und mein Gast ist die Autorin, Aktivistin und Mitbegründerin des Woman Life Freedom Collectives, Sanas Azimipour.
Die meisten Freundinnen von mir bekommen die ganze Zeit diese Nachrichten von der Regierung, dass sie so und so viel Geld zahlen müssen, weil die ja keinen Kopftuch getragen haben oder sich nicht an Vorschriften gehalten haben. Viele Menschen in vielen Orten im Iran sind auf den Punkt gekommen, wo die sagen, wir haben nichts mehr zu verlieren. Das hat nicht nur mein Leben in Deutschland verändert, sondern auch mein Leben generell verändert. Mhm. Zum ersten Mal habe ich das beobachtet, dass in so Massen eine Unzufriedenheit zu einer Bewegung sich wandelt und vor unseren Augen. Korti, wo ich mich auch am meisten zu Hause fühle, würde ich sagen. Der Kampf für das Leben.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk.
Der Tod von Jina Mahsa Amini, der ist ein Jahr jetzt her. Kannst du dich noch erinnern, wo du warst, als du davon von dieser Nachricht gehört hast?
Das war 16. September. Da war ich auch bei einer Veranstaltung als Panelistin. Und als ich rauskam, habe ich die Nachrichten gelesen. Und naja, am Anfang war das halt nur eine bittere und sehr schlechte Nachricht, die mich auch natürlich sehr wütend gemacht hat. Aber ich glaube, viel wichtiger aus die Nachricht selbst war die Reaktion, die darauf gefolgt haben. Und ich glaube, ja, ich konnte es immer, oder beziehungsweise wenn ich jetzt darüber nachdenke, kann ich es immer noch nicht irgendwie glauben, dass das Ganze passiert ist.
Hm. Ja, das heißt, du hättest auch nicht, also ne, ich weiß nämlich auch, ich habe das damals gehört in den Nachrichten und es war, also wie du sagst, es war eine traurige Nachricht unter vielen, aber dass das dann danach entstehen würde, also für mich war das sowieso überraschend, aber es klingt auch, als hättest du auch nicht damit gerechnet, dass danach so eine riesen Protestbewegung entstehen würde.
Ja, ich habe danach, habe mich auch öfter wirklich gefragt, okay, sind so viele Menschen in den letzten 44 Jahren getötet und es waren auch viele bittere Nachrichten über getötete Menschen, die leben, die irgendwie weggenommen wurden und so weiter und so fort. Mhm. Auch unter anderem sehr viele staatliche Mörder halt, ne? Und wie ist das entstanden, dass aus der Mord von Jina plötzlich so ein Aufstand entstanden ist? Und was ist der Unterschied zwischen diesem Mord und vielen anderen Morden? Oder warum ist es so historisch so wichtig? Oder was bringt die Leute auf der Straße jetzt plötzlich? Und ich glaube, es sind ja viele Faktoren, unter anderem, ja, dass Jina auch eine kurdische Person war und die ganze Aufstände auch in Sakhis begonnen haben, in Kurdistan, dass die Familien auch, dass auf ihrem Grab auch so viele Menschen zusammengekommen sind und dass unter anderem auch sehr viel Solidarität einfach plötzlich zusammengekommen ist. So zwei Tage nach dem, oder einen Tag nach dem Mord von Jina haben die kurdische Parteien, haben die alle zum Generalstreiks aufgerufen, was sie jetzt auch gemacht haben. Zum ersten Mal alle Parteien zusammen, die auch gegeneinander gekämpft haben, haben vorgestern einen Aufruf zum Generalstreiks am Jahrestag des Jinas Mord veröffentlicht. Und da ist so plötzlich eine riesige Welle von Solidarität und Widerstand entstanden, indem so drei Tage lang alle Geschäfte in Kurdistan und dann auch darüber hinaus in ganz Iran geschlossen waren. Die Menschen haben alle in der Beerdigung von Jina teilgenommen und dann plötzlich hat die erste Person den Zengian Azadi gerufen und das war halt der erste Moment, wo dieser Aufstand begonnen hat.
Zengian Azadi, Das bedeutet auf Kurdisch Frauen leben Freiheit. Und diese Parole ist ja zum internationalen Slogan für die iranische Protestbewegung geworden. Dabei ist dieser Ausruf Jinjian Azadi schon viel, viel älter, stammt ursprünglich aus der kurdischen Frauen- und Freiheitsbewegung. Sanas Azimipour ist in Teheran geboren und lebt seit 2016 in Berlin. Sie ist Autorin und Aktivistin, hat unter anderem Mathematik und Gender Studies studiert und sie ist Teil des Woman Life Freedom Collectives Berlin, das sich eine Woche nach dem Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini gegründet hat. Jina war am 16. September 2022 in Polizeigewahrsam gestorben, nachdem die iranische Sittenpolizei sie wegen eines angeblich falsch sitzenden Kopftuchs in Teheran festgenommen hatte. In der Haft wurde Jina Berichten zufolge misshandelt und starb dann später. Und ihr tragischer Tod hat eine riesige Protestbewegung gegen das iranische Regime ausgelöst. Wenn wir jetzt so ein Jahr später mal in den Iran schauen, du hast ja immer noch auch Bekannte dort, Freundinnen, Freunde. Was hörst du von denen, von deren Alltag gerade? Hat er sich verändert in diesem Jahr?
Ja, ich glaube eigentlich sehr viel. Ich muss nur sagen, dass also Iran wie halt auch alle anderen Länder eine sehr, sehr, sehr heterogenes ja. Land ist. Das heißt, es ist immer die Fragen der, wo man wohnt, in welchem Ort des Landes, ja, zu welchen Klassen der Gesellschaft man gehört und so weiter und so fort.
Und auch Stadt, Land, ne?
Also und auch Stadt, Land, genau, ja. Genau. Also auch, weil ich sag's nur, weil es so eben wichtig ist, zum Beispiel die Proteste, also wir haben auch gesehen, die Proteste haben sich quasi von der Rand zum Zentrum bewegt. Das heißt, dass die Demonstrationen haben mehr in Randgebieten, würde ich das bezeichnen, oder auch die Orte, die auch sehr krass von den Unterdrückungssystemen des islamischen Regimes betroffen wurden, bewegt. Das heißt, die Demonstrationen zum Beispiel in Balochistan, in Kurdistan, gehen noch weiter. In Balochistan gehen so jeden Freitag nach dem Freitagsgebet gehen die Menschen auf der Straße. Mhm. Es ist in Teheran nicht der Fall. Mhm. Ne? Und die Forderungen, die aber auch in den Orten außerhalb des Zentrums sind, sind sehr radikaler. Die Proteste sind förmlich, aber auch inhaltlich sehr radikaler. Die sind kontinuierlich und die werden aber auch härter bestraft. Ne? Das heißt, dass die, wenn wir uns die Zahlen angucken von den verhafteten, aber auch hingerichteten Menschen in den letzten Monaten, sehen wir, dass die meisten Menschen eigentlich entweder aus Kurdistan oder aus Balochistan waren. Und das ist nicht Zufall. Ne? Ihre Bewegung wird härter bestraft und die werden aber auch, also außer jetzt diese Repressionsmaßnahmen des iranischen Regimes, die werden auch generell und strukturell und systematisch viel mehr unterdrückt als die Menschen, die zum Beispiel in Teheran leben. Hm. Und die Frage wäre immer so, wo?
Ja.
Weil ich glaube, viele Menschen in vielen Orten im Iran sind auf einen Punkt gekommen, wo die sagen, wir haben nichts mehr zu verlieren.
Wenn du auch von den Regionen sprichst, ne, die kurdischen Gebiete beispielsweise, und wenn du auch sagst, die Menschen gehen da weiterhin auf die Straßen, werden aber auch gleichzeitig stärker und härter bestraft. Auch die Familie von Jina Mahsa Amini, ne, ist vor kurzem ja ihr Onkel festgenommen worden. Man hört immer wieder Berichte, dass Familienmitglieder von ihr eingeschüchtert werden sollen oder festgenommen werden, um eben auch da zu verhindern, dass die sich organisieren und Proteste organisieren. Kennst du da Menschen? Hörst du von denen da was, wie da der Protest gerade läuft oder wie der auch eben unterdrückt wird?
Also von den Unterdrücken her muss ich sagen, dass, also zum Beispiel in Kurdistan, ich gebe ein ganz, ganz kleines Beispiel, ne? In Teheran werden die Menschen mit Waffen geschossen in den Augen. In Kurdistan werden die Menschen mit Kriegswaffen geschossen. Das heißt, das islamische Regime nimmt Panzern mit zum Kurdistan, zum Balochistan, zum Khuzestan und schießt die Menschen mit Panzern. Also diese Orte werden komplett militarisiert und die Repressionsmaßnahmen sind auch militärische Repressionsmaßnahmen, was halt nicht der Fall ist in Teheran oder sehr oft nicht der Fall ist, weil die ja auch eine so Großstadt ist mit richtig vielen Leuten und so weiter und so fort. Aber wie die Menschen sich organisieren, ich kann es explizit nicht die Frage beantworten, weil ich glaube, also es ist wichtig zu sagen, dass diese Organisierungsform nicht so wirklich öffentlich stattfindet, weil sonst kann man sich ja nicht organisieren. Also die Regierung versucht auch jegliche Art von Organisierung komplett zu zerstören. Sei es jetzt Frauensorganisierung, sei es, keine Ahnung, vier Frauen, die im Park sich treffen, sei es gewerkschaftliche Organisierung oder und auch Organisierung in Kurdistan zum Beispiel.
Und hat sich die Form des Protestes im Iran verändert im Laufe dieses Jahres, würdest du das sagen?
Ja und nein. Also ja, schon, weil ich glaube, es ist klar, dass man auch nicht jeden Tag auf der Straße demonstrieren kann.
Ja, voll.
Ne? Von daher ja. Ich glaube, es sind viele, also wichtig ist zu sagen, dass es sehr viele unterschiedliche Widerstandsformen gibt. Also sei es Proteste und Demonstrationen sind einer dieser Widerstandsformen. Andere sind zum Beispiel Streiks, Generalstreiks, die auch eine sehr, sehr große Teil dieser Widerstandsbewegung auch wirklich in den letzten Monaten hat daraus bestanden. Eine andere Form ist zivile Ungehorsam zum Beispiel, wie die Menschen durch ihr alltägliches Leben, also durch ihr also alltägliches Leben Praxisen, die Ungehorsamkeit praktizieren. Das heißt, die gehen mit ihren eigenen Körper, sei es jetzt vergeschlechtliche Körper, die Körper der Frauen, die immer als Kontrolle benutzt wurde, auf der Straße und durch Ungehorsamkeit versuchen, gegen das System zu kämpfen.
Sanas hat sich viel damit beschäftigt, welche Rolle ziviler Ungehorsam bei den Protesten im Iran spielt und wie die Proteste vergeschlechtlicht werden. Vergeschlechtlichung heißt ja eigentlich nichts anderes, als dass Menschen ein soziales Geschlecht zugeschrieben wird und dadurch auch bestimmte Erwartungen oder gesellschaftliche Auffassungen entstehen. Also ganz simples Beispiel, dass von Frauen gedacht wird, ach, die haben nicht so viel Ahnung von Technik oder Mathe, das ist Männersache. Und dieses sozial zugeschriebene Geschlecht, das spielt bei den Protesten im Iran eben auch eine ganz große Rolle und bei der Form des Protestes auf den Straßen.
Das heißt, unser Geschlecht heißt oder beziehungsweise beeinflusst auch unser Bezug zu den Straßen, zu öffentlichen Räumen, zu allen anderen Menschen und zu uns selbst und umgekehrt. Das heißt zum Beispiel, die Frauen wird immer gesagt, so ja, bewegt euch nicht so viel oder keine Ahnung, beim Fußballspielen können die den Ball nicht so gut werfen, weil die können ihren Körper nicht benutzen. Das heißt, ihr Körper wird immer wieder irgendwie in rangedrängt, es wird denen immer gesagt, so, ja, nimm nicht so viel Platz, so, sitz so ein bisschen ruhig und so weiter. Und deswegen, wenn wir über öffentliche Räume nachdenken, dann müssen wir auch wirklich darüber denken, für wen diese öffentlichen Räume überhaupt zugänglich und öffentlich sind. Dann sehen wir, dass für viele Menschen, unter anderem Frauen, unter anderem Transmenschen, queere Menschen, aber auch rassifizierte Menschen, schwarze Menschen, alle Menschen, die irgendwie nicht dazugehören, wird das Recht auf Existenz in öffentlichen Räumen in Frage gestellt. So, was ist daran revolutionär oder radikal in der Präsenz von diesen marginalisierten Körpern, ist genau das, dass du durch deine eigene Präsenz, durch deine eigene Existenz auf der Straße zeigst, dass ich bin hier und durch meinen eigenen Körpern, meinen ungehorsamen Körpern, stelle ich die herrschende Ordnung in Frage. Und das finde ich sehr, sehr radikal an sich, weil das zeigt, egal wie viel Macht ihr über meinen Körpern und über die öffentlichen Räume ausübt, ich bin trotzdem hier und mein Körper nimmt trotzdem den Raum und zerstört euer herrschende Ordnung.
Und das ist im Iran ja dann sowieso, also die Existenz, dass Frauen dann in den öffentlichen Raum gehen, aber eben auch dann, wie sie sich kleiden, ob sie Kopftuch tragen oder nicht, ob sie sich die Haare abschneiden oder nicht. Also, dass das sozusagen allein das ja schon dann das Herrschaftssystem in Frage stellt und eine ganz klare Protestform ist.
Genau, eben. Also jeden Tag, wenn Frauen, aber auch queere Menschen aus zu Hause rausgehen und die nicht die richtige Kleidung, die denen zugeschrieben wird, tragen, praktizieren die einen Widerstand. Die sagen, ich bin hier und ich mach's nicht mit. Und wenn das von den so vielen Menschen getragen wird, dann ist es eine Bewegung. Dann jeden Tag, wenn die Frauen rausgehen, dann leisten die Widerstand. Das ist voll wichtig, weil, also klar, es wird immer sehr, also es geht nicht nur um so Kopftuch tragen oder nicht tragen, sondern es geht darum, diese Beziehung zwischen Selbst und Straßen wieder zu definieren. Das heißt, die Straßen, die jetzt bis zum gestern oder seit immer eigentlich als Schlachtfeld der Regierung oder als Räume der Regierung benutzt worden sind, als Räume, in denen gesagt wird, wie man sich verhalten soll, wird jetzt deins. Das heißt, du nimmst die Straße für dich selbst und dadurch definierst du dich und auch deinen Widerstand und auch die Straßen nochmal wieder.
Und das bedeutet dass es eben, also wenn man jetzt auch beispielsweise von hier, von Deutschland aus oder auch von dem Ausland aus sieht, okay, es finden nicht mehr diese riesengroßen Massendemonstrationen zum Beispiel so häufig statt wie vor ein paar Monaten noch. Dass das dann quasi so hier ja oft der Eindruck entsteht, okay, die Protestbewegung ist irgendwie zurückgegangen oder der Widerstand ist zurückgegangen. Aber so wie ich dich jetzt verstehe, hat sich der Widerstand ja auch verändert und auch dieses von außen erstmal betrachtet, jetzt nicht so spektakulär Riesendemonstrationszeichen, sondern es sind dann wirklich, es ist dieser ganz alltägliche und damit aber auch sehr, sehr krasse Widerstand, dass zum Beispiel Frauen eben sich die Räume auf der Straße nehmen und damit eben auch ein Zeichen des Widerstandes setzen.
Ja, genau. Also ein sehr gutes Beispiel ist zum Beispiel, dass in der U-Bahn, also am Anfang, ich glaube es war im Oktober, habe ich zum ersten Mal dieses Bild gesehen, dass die Frauen in der U-Bahn die Überwachungskamera der U-Bahn mit Binden und Tampons bedeckt haben. Mhm. Das fand ich so stark, weil das war genau das, was ich meine mit den Überwältigung oder Intervention in diesen Grenzen oder Durchbrechen dieser Grenze zwischen privat und öffentlich und von wem was öffentlich ist und von wem privat. Und ich glaube, das zeigt, wie wichtig das ist, dass der Widerstand diesen Grenzen auch durchbricht. Diese Grenze zwischen Mann und Frau, Grenzen zwischen zu Hause und draußen, Grenzen zwischen ich und die anderen, Grenzen zwischen ja, so Staatsangehörige und Nicht-Staatsangehörige. Deswegen denke ich, dass diese Widerstandsformen in vielen Hinsichten sehr oft auch radikaler sein können, als ja alleine auf der Straße zu sein. Und ich glaube, was du auch eben gesagt hast mit, ob das so wirklich jetzt noch weitergeht und so weiter. Ich glaube, es geht um diesen Bezug und die Bedeutung. Und unser Glauben. Und ich glaube, was ich in den letzten Monaten so wichtig fand, war dieses Glauben an eigene Handlungsfähigkeit. Und das, dass diese Glauben zum ersten Mal so stark verändert hat, wird sich nicht zurückgehen. Hm. Wenn du zum ersten Mal verstehst oder an deine eigene Handlungsfähigkeit und an deine eigene Widerstandsfähigkeit glaubst, dann kannst du das nicht wieder zurücknehmen. Und das ist der Grund, warum die Revolutionen immer nur, ja, auch wenn die nicht erfolgreich sind, die werden nicht zurück, kehren nicht zu dem Punkt, wo wir vor dem Mord von Gina waren. Hm. Diese Grenzen, die zum ersten Mal durchgebrochen wurden, kehren nicht zurück. Hm.
Jetzt will ja das iranische Regime die Kleidervorschriften wieder verschärfen. Ne? Es soll bald ein neues Gesetz geben, wonach Verstöße viel härter bestraft werden können. Geldstrafen, im Zweifel auch Gefängnis. Also sowohl bei Frauen Kleidervorschriften, aber ja auch bei Männern. Würdest du sagen, dass iranische Regime hat Angst vor der Protestbewegung und das ist der Grund dafür? Oder ist das, dass die das machen wollen, ein Rückschlag für die Protestbewegung?
Naja, das machen die ja Ehe seit einem Jahr, die meisten Freundinnen von mir bekommen die ganze Zeit diese Nachrichten von der Regierung, dass sie so und so viel Geld zahlen müssen, weil die ja keinen Kopftuch getragen haben oder sich nicht an Vorschriften gehalten haben. Ich glaube, du hast ein sehr gutes Beispiel benannt, weil klar, die haben Angst vor den Protesten, aber was viel wichtiger ist, ist, dass das islamische Regierung, also die Regierung im Iran, versucht mit allen Mitteln aus dem Leid von Menschen Geld zu verdienen. Und das ist auch wirklich ihr eigene, also ihr erster und allerwichtigster Mechanismus. Die sagen, also ein sehr, sehr bitteres Beispiel ist, dass als diese Massenhinrichtungen in den 80ern stattgefunden haben, mussten den Familien, den Angehörigen, müssen die für die Waffen, die benutzt wurden, müssen die Geld zahlen, um die Leiche ihr eigene Angehörigen zurückbekommen zu können. Es ist immer noch der Fall. Mhm. Diejenigen, die in Gefängnissen sitzen, diejenigen, die von dem islamischen Regime getötet werden müssen, müssen erstmal die Angehörigen dafür bezahlen, damit die überhaupt ihr Angehörigen, ihren Kindern begraben können. Das ist richtig bitter. Ja. Aber da steckt auch genau, wie das System funktioniert. Mhm. Und quasi in dem, dass von jeglichem Leid von Menschen auch, also hinter jeglichem Leid von Menschen auch eine ökonomische Interesse liegt. Und aus diesem ökonomischen Interesse entsteht das ganze Wirtschaftssituation von dem Land.
Und wenn du sagst, dass deine Freundinnen im Iran ja regelmäßig Nachrichten bekommen, wie muss man sich das dann vorstellen? Bekommen die eine SMS? Von wem ja. dann? Was steht da drin?
Na, von dem Polizei. Also im Iran gibt es eine sehr, sehr krasse Überwachungskameras und auch so ganz, ganz neue KI-Technologien und Kameras, die auch unter anderem von Deutschland und von ja, Unternehmen in Deutschland geliefert werden. Und da funktioniert ganz einfach. Du sitzt in deinem Auto, du fährst ein Auto, innerhalb von einer Stunde, innerhalb von ein paar Stunden kriegst du eine Nachricht, in dem es sagt, ja, liebe FahrerInnen, meldet euch bei dem Polizeinummer das und das und ihr müsst so viel und so viel Strafen zahlen. Und wenn das dreimal passiert, was halt sehr häufig ist, dann darfst du, ich glaube, dann muss das Auto in Parkplatz der Polizei für einen Monat oder so bleiben.
Mhm. Es ist eine total absurde Vorstellung. Also von Deutschland aus natürlich nochmal total, aber auch, dass das dann so eingesetzt wird und da einfach die Überwachung dann auch so krass halt funktioniert.
Na, so haben die, ja, voll. Und so wurden aber auch die Demonstranten festgenommen. Hm. Also die wurden aus dem Video, das veröffentlicht wurde, erkannt. Und dann wurden die auch innerhalb von ein paar Tagen auch festgenommen. Hm. Und einige von den Hingerichteten sind auch von den Leuten, die nicht innerhalb der Proteste, sondern Tage danach festgenommen worden sind und auch hingerichtet wurden.
Sanas, du bist ja zum Studieren nach Deutschland gekommen, vor ein paar Jahren. Dann kamen aber auch die Proteste und der Tod von Jina Mahsa Amini im vergangenen Jahr. Wie hat das deinen Lebensweg in Deutschland verändert?
Naja, ich bin 2016 nach Deutschland gekommen und ja, ich glaube, es wäre auch nicht so ehrlich zu sagen, ich bin nur wegen Studieren hier gekommen. Mhm. Also ich musste das Land verlassen, weil aus unterschiedlichen Gründen, unter anderem aber auch politischen, aber auch viel wichtiger ökonomischen Situationen, mhm. weil ja so über 60% Armut und Arbeitslosigkeit. Und meine einige Chance war halt, hier studieren zu können, ja. weil ich ja auch im Iran studiert habe. Und so bin ich nach Deutschland gekommen und bin dann auch hier geblieben. Aber ja, wie das mein Leben hier in Deutschland verändert hat. Ich glaube, ich würde das so ein bisschen allgemeiner sagen. Das hat nicht nur mein Leben in Deutschland verändert, sondern auch mein Leben generell verändert. Mhm. Das ist ein bisschen, ja, es ist ein bisschen egoistisch, die Probleme auf sich zu beziehen. Aber so trotzdem, was ich versuche die ganze Zeit zu sagen, ist, ja, was vor einem Jahr passiert ist und dass diese Revolution stattgefunden hat, hat vieles geändert. Unter anderem einfach unser Glauben an Organisierung und an Bewegungen. Und zum ersten Mal habe ich das beobachtet, dass in so einen Massen eine Unzufriedenheit zu einer Bewegung sich wandelt und vor unseren Augen.
Ne? Also so, dann sind wir nicht nur die Menschen, die unglücklich sind, sondern die Menschen, die uns auch organisieren und dagegen kämpfen. Ich will nicht sagen, dass das vorher nicht gemacht wurde, absolut nicht. Aber was die Proteste dieses Mal von den anderen Malen unterscheidet hat, war, glaube ich, dieses, was auch in diesem Slogan versteckt ist, und zwar Zhenjian Azadi und der Kampf für das Leben. Hm. Der Kampf ist dieses Mal nicht nur, weiß ich nicht, für Wasserkrise oder gegen die Polizei nur, sondern gegen das System und für das Leben, weil das System einfach das komplette Leben von den Menschen zerstört. Und das fand ich einfach so stark und aber auch sehr revolutionär, weil der Kampf für das Leben kann auch groß werden und kann auch Menschen verbinden und kann auch Solidaritätswelle erzeugen und kann auch wirklich erfolgreich werden, weil das geht über die nationalstaatlichen Grenzen hinaus, aber auch unter den Gruppensidentitäten heraus und kann wirklich die Kämpfe miteinander verbinden. Und das fand ich so stark.
Hast du deswegen auch das Women Life Freedom Collective in Deutschland, in Berlin mitgegründet? Ihr seid ja eine Gruppe von ganz vielen Menschen, organisiert ja auch unterschiedliche Protestformen, Informationsveranstaltungen zur Situation im Iran, setzt euch auch für Menschen ein, die im Iran zum Tode verurteilt wurden. Also, dass du da auch gesagt hast, ja, ich kann auch von Deutschland aus total supporten.
Ja, ich glaube, so unsere Gruppe, also ich habe es nicht gegründet, wir haben es halt alle zusammen gegründet und die Gründungsgeschichte ist auch ein bisschen lustig, weil ich glaube, die Gruppe ist eigentlich aus, so wirklich aus Frustrationszwang gegründet. Das heißt, so 3 Tagen, also am 16., wie ich es erzählt habe, Tag danach waren wir am Kotti in Berlin, da gab es eine Demonstration und da haben wir uns und so Leute, die wir kannten oder nicht kannten, wiedergesehen und waren alle so wütend und so einfach, ja, frustriert, die wir irgendwann entschieden haben, okay, wir müssen was tun. Und ich glaube, unsere Gruppe ist alleine aus diesem Gefühl von, wir müssen was machen, entstanden. Und da sind dann plötzlich, keine Ahnung, so viele Leute zusammengekommen innerhalb so einer Telegram-Gruppe. Und unser Plan war auch nicht so langfristig irgendwas zu etablieren, sondern ja, wir wollen jetzt eine Demonstration hier in Solidarität mit den Menschen im Iran organisieren.
Ja.
Und so hat unsere erste Demonstration stattgefunden. Und dann, ja, schnell haben wir herausgefunden, dass, wir können eigentlich viel hier machen, also beziehungsweise, was heißt viel, wir können hier uns organisieren, wir können die Stimme erheben, wir können versuchen, aber auch andere Narrative ein bisschen zu veröffentlichen, weil ich meine, so die meisten Narrative, die vor allem in Deutschland auch in den öffentlichen Medien kommen, sind so, ja, keine Ahnung, mutige Frauen, die gehen auf die Straße, die sind hübsch, so mäßig, die nehmen ihr Köpftisch heraus, so. Und dieses Wissen wird gar nicht kontextualisiert. Und es ist halt wichtig auch, dass diese Bilder auch natürlich in den Medien ankommen. Aber gleichzeitig finde ich das viel wichtiger, dass die Erfahrungen auch und das Wissen und dieses politisches Wissen, was auf der Straße gesammelt wird, hier auch verstanden und benutzt wird, weil, das ist ja eine riesige Bewegung und das ist eine antisystemische Bewegung und das können ja auch alle Bewegungen der Welt benutzen. Und deswegen haben wir versucht, auch innerhalb unserer Aktionen und Demonstrationen und so weiter ein bisschen radikaleren Stimmen, ein bisschen ja mehr von so marginalisierten, progressiveren Kräften und Gruppen Stimmen zu oder beziehungsweise ja zu highlighten. Und so ist unsere Gruppe quasi entstanden. Und jetzt wir haben aus unseren Aktionen und alles, was wir gemacht haben und unsere Zusammenarbeit, hat sich auch viel verändert in der Zeit. Also ich würde sagen, wir sind jetzt nicht so viele Leute. Dafür sind wir halt, da können wir nachhaltige Arbeit leisten und dafür können wir uns gut organisieren, dafür arbeiten wir mit vielen anderen Gruppen zusammen. Und unsere Gruppe war nicht die einzige Gruppe, die entstanden ist. Es sind ja, allein in Berlin sind so 4 weiteren linken feministischen Gruppen entstanden. Ja.
Und jetzt arbeiten wir auch alle zusammen. Wir haben so ein Bündnis zum 16. September, Jahrestag von Ginas Mord. Und da organisieren wir eine Demonstration zusammen mit 15 anderen Initiativen, also iranische, kurdische, linke, feministische, demokratische Initiativen. Und zusammen mit auch, ich glaube, über 50 Städten der Welt haben wir uns organisiert, um einen gemeinsamen Aufruf für den 16. zu veröffentlichen.
Das Woman Life Freedom Collective, das findet ihr auch auf Instagram. Da gibt es noch viel mehr Infos dazu, auch zu anstehenden Aktionen. Verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge. Sanas, wir haben im Deep Talk immer eine kurze Spontanitätsübung auch, um dich ein bisschen besser noch kennenzulernen. Ich habe ein paar Sätze vorbereitet, die du vervollständigen könntest. Pass auf, der erste Satz ist, einer meiner ganz großen Sehnsuchtsorte im Iran ist...
Muss ich da gewesen sein oder nicht?
Musst du nicht. Wenn du da noch hin...
Okay.
Muss nicht sein.
Okay, Bukan.
Was ist das?
Bukan ist eine Stadt in Ostkurdistan, da war ich noch nie.
Und da warst du noch nie. Und warum willst du da gerne mal hin?
Ich finde es sehr, sehr interessant, weil ich habe halt in den letzten Monaten sehr viel über die Organisierung innerhalb von Kommunen in Kurdistan gelernt und ich würde auch super gerne persönlich dahin.
Hm. Ein Sehnsuchtsort in Berlin ist?
ein Sehnsucht in Berlin. Kotti.
Der Kotti? Ja? Warum?
Naja, keine Ahnung, es ist mein Lieblingsplatz. Da kommen halt alle Menschen, alle unterschiedlichen Menschen zusammen. Da kann man protestieren, feiern, zusammenkommen. Und da sind halt, also wo ich mich auch am meisten zu Hause fühle, würde ich sagen.
Cool. Wenn ich mal abschalten will, dann mache ich?
Boah, das ist eine gute Frage.
Du schaltest nie ab.
Was mache ich eigentlich? Dann kuschel ich mit meiner Freundin.
Das klingt nach gutem Abschalten.
Dankeschön.
Und noch ein Satz, das macht mir Mut.
Wie die Angehörigen von den hingerichteten oder getöteten Menschen und vor allem auch Kindern sich organisieren und laut und radikal und stark kämpfen, trotz all dessen, was denen passiert ist.
Man fühlt sich ja, wenn man es von Deutschland aus auch mitverfolgt, oft irgendwie hilflos, wenn man Berichte liest oder auch Bilder sieht. Was würdest du sagen, kann man, wenn man das möchte, von Deutschland aus tun, um ja die Menschen zu supporten im Iran?
Na, ich glaube, am aller wichtigsten ist, dass man die Zivilgesellschaft in Deutschland wirklich überzeugt oder beziehungsweise mobilisiert, weil die Regierung in Deutschland, also ich meine, es ist ja 12 Monaten vergangen. In diesen 12 Monaten hat Deutschland eigentlich gar nichts gemacht. Die gehen jetzt in Abkommen mit der Regierung im Iran. Ich finde es aber auch das Ganze so absurd. Annalena Baerbock kommt und sagt so, Jenjian Azadi, wir stehen in Solidarität mit den Frauen. Und dann werden alle Menschen, die irgendwie aus unterschiedlichen Gründen das Land verlassen müssen, bekommen hier so einen Abschiebebrief oder werden in so Gefängniszelle in dem Flughafen gestellt. Das ist ja vor 2 Monaten passiert in Frankfurt oder vor 3 Monaten. Und unter anderem, es ist so lustig, in den letzten 12 Monaten ist die Visavergabe im Iran 10.000 Mal schlechter geworden. Das heißt, alle Menschen, die ich kenne, die einen Antrag auf Visum gestellt haben, sei es jetzt für ein Studium, sei es für, keine Ahnung, so Residency, die KünstlerInnen, die zum Beispiel auch die Revolution vor allem unterstützt haben, die haben alle Ablehnung bekommen mit der Begründung, ach so, ja, wir wissen ja nicht, ob ihr wirklich zurückkehren wollt. Und da sieht man auch, wie unverschämt diese Verhältnisse sind und wie unverschämt die Außenpolitik von Deutschland funktioniert. Weil das ist nur so ein PR-Marketing, wo man auf einer Seite sagt, okay, ich mache so Jenjian Azadi mit und auf der anderen Seite kategorisiere ich die Kurden und ihre Bewegung als kriminell und schiebe ich die auch ab. So, und arbeite ich auch mit den Mördernregime zusammen. Und ich glaube, was die Zivilgesellschaft in Deutschland sehr wichtig sein sollte, ist einfach aus dieser Hippokratie und aus dieser, ja, Dreck einfach aufmerksam zu machen und dagegen zu kämpfen. Also wir müssen halt wirklich, wir können auch klare Forderungen haben und unsere Forderungen können auch wirklich auf die deutsche Regierung sein und sagen, hey, wie kann es sein, dass nach einem Jahr der Anzahl von den iranischen Geflüchteten oder eine Anzahl von den Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, so extrem gesunken hat? Wie kann es sein, dass es noch keine so legale Fluchtwege für die Menschen im Iran oder vor allem auch die Menschen, die da geschossen wurden, existiert? Wie kann es sein, dass die Menschen, denen in den Augen geschossen wurde, jetzt noch Angst haben müssen, weil die das Land nicht verlassen können? Es ist einfach unverschämt. Und ich glaube, das ist halt, was wir von hier aus wirklich ändern können.
Sagt Sanas.
Durch Druck aufbauen.
Sagt Sanas Azimipour im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova. Sanas, ich danke dir sehr für deine Zeit und fürs Gespräch.
Danke dir.
Das war der Deep Talk. Ich bin Rahel Klein, sage danke fürs Zuhören. Passt gut auf euch auf. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.